ob ich hier. Genau, also bei mir nimmt er das schon mal auf. Das ist schon mal
Mir auch.
ganz, ganz hervorragend. Und wenn du magst, dann können wir gleich nochmal so auf drei oder so zusammen einmal klatschen, jeder auf seine Tonspur und dann, genau. Eins, zwei, drei. Oh, das war gut, glaube
Fast.
ich. Ich glaube, das war
Okay.
gut.
Okay.
Alles klar. Dann legen wir mal los. Moin Erika, wo erreiche ich dich heute?
Bei mir zu Hause im Büro, weil ich muss mich gerade etwas schonen, weil ich es ein bisschen übertrieben habe beim Fahrradfahren und jetzt tun mir meine Achillessehnen weh und deswegen bin ich jetzt mal einfach zu Hause, obwohl die Sonne scheint.
Und wo ist dein Büro? Dein
Das ist im
Zuhause?
Allgäu.
Okay. Und kommst du auch aus dem Allgäu?
Nein,
Nein.
ich muss das immer ganz explizit sagen, weil ich sonst wieder Schelte von meinen Freunden bekomme. Ich bin am Bodensee aufgewachsen, auch noch auf der falschen Seite, also auf der württembergischen Seite. Ich bin also total Schwabe, aber ich wohne jetzt seit, keine Ahnung, 12 Jahren oder so im Allgäu.
Krass. Also
Also.
schon fast dein ganzes, nicht dein ganzes, aber dein halbes Leben schon fast, ne?
Mein halbes Leben stimmt und mir fehlen jetzt auch nur noch 7 Generationen, bis dann meine Nachfahren sich als Allgäuer benennen dürfen.
Ah ja,
Ja,
das ist ja schon bald.
das ist absehbar.
Sehr schön. Ja, wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile und auch der ein oder andere von meinen oder unseren Hörern, also deine Hörer kennen dich natürlich und deine Blogleser vor allem. Du schreibst unter dem, solch Namen, also Pseudonym ist es ja nicht, aber unter dem Namen Uli Gunde hast du einen kleinen Blog, wer dich noch nicht so von meinen Leuten kennt. Und so sind wir uns auch begegnet oder haben uns kennengelernt? Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Diese ganze Bloggeschichte und so weiter, ich meine, das machst du ja jetzt ja auch noch nicht ewig. Ich glaube, so fast 10 Jahre, oder?
Genau, ich habe 2010 damit begonnen, den Blog zu schreiben, ja.
Genau. Und auf dem Weg zum Blog, also du hast das ja irgendwann angefangen, aber davor war ja eine Zeit, wo du einfach so Sachen gemacht hast, oder? Du kommst vom Bodensee, warst du noch viel in den Bergen, so als Kind?
Ja, genau, meine Eltern haben mich mitgenommen in die Berge, aber eigentlich komme ich aus einer Segelfamilie. Also wir waren sommerweise immer auf dem Mittelmeer unterwegs mit unserem Segelschiff. Und ja, wenn wir dann zu Hause waren, dann ging es natürlich schon in die Berge, auch im Winter. Aber als Teenager fand ich es dann irgendwann natürlich total uncool, in die Berge zu gehen. Und komischerweise habe ich dann, als es dann darum ging, wo ich studiere, habe ich ganz klar für mich gewusst, dass ich an die Berge will. Obwohl ich dann ich hatte nichts mit den Bergen mehr zu tun. Und dann war irgendwie ganz klar, dass ich auf jeden Fall nach Kempten möchte
Okay.
oder notfalls nach Deggendorf oder Innsbruck. Aber Innsbruck wollte ich eigentlich nicht, weil da hätte man irgendwie eine Aufnahmeprüfung machen müssen. Das fand ich blöd. Und dann habe ich mich in Kempten beworben, bin da auch genommen worden und habe da dann auch wieder angefangen, so ganz, ganz vorsichtig mit Wandern.
Na krass, irgendwie so viele Leute, die ich kenne, die studieren, die wollen dann irgendwie weg in die große, weite Welt, irgendwie Berlin, Hamburg oder aus der Provinz weg und du möchtest ins Allgäu. Das ist ja schon irgendwie spezieller.
Naja, es war, glaube ich, ein ganz guter Kompromiss aus weg von den Eltern, aber auch nicht zu weit weg von den Eltern. Und meine Berge war jetzt irgendwie, also es war natürlich auch noch insofern eingeschränkt, weil ich Tourismusmanagement studieren wollte. Das war damals ein total neuer Studiengang. Da gab es irgendwie 3 Orte in Deutschland, wo man das machen konnte. Und einer davon war halt Kempten. Von dem her war das irgendwie total naheliegend. Und sonst, ich meine, München oder so kam für mich jetzt nicht in Frage, weil ich nicht so das Stadtkind bin. Also ich wollte auch einfach nicht nach München, wenn, dann wäre es eher noch so Augsburg oder so gewesen von der Größe her. Ja, aber genau, es wurde Kempten und es war eine sehr, sehr gute Wahl.
Ja, das ist ja immer schön, wenn man so Entscheidungen trifft und die sich dann hinterher als einigermaßen richtig herausstellen. Aber da hast du dann so sozusagen wieder so deine Liebe für die Berge, fürs Draußensein entdeckt.
Genau. Das war total schräg, weil ich habe dann angefangen, ich habe mir so einen roter Wanderführer gekauft und habe natürlich dann so erstmal mit den blauen Touren angefangen und hatte immer einen riesen Respekt vor diesen schwarzen Touren. Und es hat auch voll lang gedauert, bis ich so die erste schwarze Tour mal irgendwie angepackt habe, weil ich brutal Höhenangst hatte und auch immer noch habe. Und ich hatte total Angst vor exponiertem Gelände und ich wusste nicht genau, wie ich da überhaupt reagiere. Und dann habe ich mich halt so ganz, ganz vorsichtig so an die ersten Touren rangewagt. Ich erinnere mich noch, dass eine Tour, das ist hier auf dem Stulben heißt er, genau, auf dem Stulben mit der Nagelflugkette. Heute weiß ich nicht mal, also ich weiß aus der Erinnerung noch, wo ich mich da gefürchtet habe, aber das war für uns voll das Mega-Abenteuer, da hochzugehen. Und heute Schaffe ich das, ohne mich zu fürchten? Das ist einfach nur ein Wanderweg, der Stahlseil versichert ist. Also das ist auch über vielleicht 15, 20 Meter oder so, ist das mal halt kurz steil. Und es ist auch nicht so, dass es da irgendwie 1000 Meter in die Tiefe pfeift. Also man würde das auch überleben, wenn man da abrutscht. Aber ja, das war irgendwie so die ersten Abenteuer, die ich hier dann so erlebt habe. Dann habe ich gleichzeitig noch wieder angefangen mit Klettern. Ich habe damals, also als Jugendliche, habe ich schon mal in der Halle geklettert. Und dann ist bei uns jemand abgestürzt und hat sich also die Wirbelsäule gebrochen und saß dann auch im Rollstuhl. Und ich glaube, das hat mich schon auch ziemlich geprägt. Also ich war da nicht mal dabei, aber ich habe das halt gehört und ich war so irgendwie 10 oder 11 und habe da halt natürlich dann meinen eigenen Film im Kopf entwickelt. Und dann habe ich eben in Kempten wieder angefangen und bin dann natürlich auch relativ schnell an Leute geraten, die halt auch alpin unterwegs sind, draußen in den Bergen. Und dann sind wir da halt dann langsam losgestiefelt. Und ich hatte halt schon immer eine mega Faszination für Leute, die so richtig im alpinen Gelände, also vielleicht sogar mit Eisgeräten im Schnee, irgendwo in so Chamonix oder irgendwie so kombiniertes Gelände unterwegs sind. Und ich war aber gleichzeitig auch immer total überzeugt, dass ich das nicht kann, weil ich halt einfach so Angst habe. Und da habe ich dann irgendwie über die Jahre mir selbst bewiesen, dass ich das schon kann.
Ja, das ist, am Anfang sind ja so Sachen oder Abenteuer auch immer unglaublich groß. Also mir fällt das immer ein, wenn ich zurück bei meinen Eltern zu Hause bin, wo ich herkomme und durch das Dorf fahre mit dem Fahrrad oder laufe und denke so, oh, krass, als Kind war dieser Berg doch unfassbar hoch. Da haben wir uns so todesverachtend irgendwie mit dem Schlitten runtergestürzt und jetzt gehe ich da hin und denke so, ja, okay, das waren 10 Meter oder so. Und ich glaube, so ist das mit solchen Abenteuern dann auch. Oder am Anfang ist man so total, oh, gewaltig, das erschlägt einen fast, man hat so Respekt und Angst davor. Und wenn man sich dann so ein bisschen rantraut und zutraut, dann merkt man einfach, okay, das kann ich ja vielleicht doch. Und dann steigert man sich so langsam.
Ja, genau so war's, ja.
Und die Ängste, die man vielleicht hat oder vor sich herschiebt, die relativieren sich, die gehen vielleicht ja nicht weg, aber das relativiert sich dann ja manchmal, ne? So, wenn man dann merkt, okay, es geht, ich habe jetzt diesen Schritt mal gewagt und es passiert nichts, ich falle jetzt nicht auf einmal runter und so. Das ist ja auch spannend, sich so ein bisschen zu überwinden und dann zu realisieren, was geht.
Ja, genau. Und das war natürlich eine total spannende Phase, da dann plötzlich zu sehen, wo die Grenze wirklich ist. Und dann wirklich sich da auch hinzupuschen. Also ich habe schon dann auch über die Jahre hatte ich immer weiterhin ein Problem mit Angst. Also ich habe definitiv auf jeden Fall ein größeres, intensiveres Kopfkino als andere. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie das jetzt wohl wäre, irgendwo dann doch zu fallen. Was mich total ausbremst und was total mühsam ist und was letztendlich auch dafür gesorgt hat, dass ich inzwischen eigentlich mit dem Klettern aufgehört habe. Weil das war eine Zeit lang total spannend, diese Grenze zu suchen und sie zu spüren, und dann auch so diese Routine zu entwickeln, wo man dann weiß, was man kann und weiß, was man will und aber halt auch gleichzeitig weiß, was man nicht kann oder was man kann, wenn es sein muss.
Ja, ja.
Und das war, ja, ich habe das Gefühl, dass ich das für mich ziemlich klar rausgefunden habe und es lockt mich heute auch nicht mehr.
Ja, das wäre nämlich so auch so eine Frage, weil, also wer mich kennt, weiß, dass ich bin der größte Schisser der Welt, was Höhenangst angeht. Wirklich, geht gar nicht. Also so Gitterböden in Industrieanlagen oder so, ich mache mir ins Hemd, geht überhaupt gar nicht. Klettern. Also erstmal habe ich ein schlechtes Verhältnis zwischen Gewicht und Kraft. Und wenn die Schwerkraft an ist, also es weiß nicht, ich habe da nie so den Zugang zu gefunden. Freunde und Bekannte von mir drumherum auch, schon, Anni auch, hier so in der Sächsischen Schweiz klettern mit irgendwelchen komischen Knoten und um die Hüfte geschlungenen Seilen, die sind sowieso alle total irre. Aber ich habe da so nie diesen Zugang gefunden. Aber ich kann das, glaube ich, nachvollziehen, was du meinst mit so Grenzen. Und das ist, glaube ich, ein total interessantes Thema, weil man denkt ja immer, man hat Grenzen, ne? Und dann verschieben die sich immer weiter, umso mehr man sich mit irgendwelchen Sachen beschäftigt, umso größer seine eigenen Fähigkeiten werden, umso größer die Erfahrungen sind. Und irgendwann denkt man so, okay, ja, das, was ich als Grenze mal gehabt habe, ist ja gar nicht die Grenze, sondern es geht noch viel weiter. Und zu erfahren, wo dann die wirkliche Grenze ist, das ist ja schon, glaube ich, nicht schlimm, aber das ist das Krasseste überhaupt. Also wenn man sich steigert und steigert und irgendwann geht es gar nicht mehr weiter. Also ich habe das zum Beispiel auf einer Wintertour mal gehabt, wo wir 3 Tage im Zelt bei 120 km/h gehockt haben. Wo ich gedacht habe, bis dahin ist alles halb so wild, aber da, wenn man, weißt du, an so eine Grenze kommt, wo man wirklich nicht mehr weiterkommt, das finde ich, und das zu realisieren, das ist, glaube ich, der schwierigste Moment.
Ja, ich glaube, da hatte ich Glück, Also ich glaube, ich war nie an dieser Grenze, mir ist nie was passiert. Oder die Sachen, die passiert sind, die hatte ich nicht in der Hand. Aber das war ist vielleicht auch dem geschuldet, dass ich einen stärkeren Partner dabei hatte, dass der mich theoretisch, also dass der, ich überlege gerade, ob der, ja genau, es gab eine Tour, wo ich wahrscheinlich an der Grenze gewesen wäre, was auch kritisch geworden wäre. Da waren wir am Teufelsgrat unterwegs, also Chamonix, so ein Felsgrat, der Richtung Mont Blanc hochzieht, und die Wetterprognose war total falsch. Und es war rattenkalt, es war super stürmisch, alles war vereist. Und klettertechnisch hätte ich das schon drauf gehabt, aber bei diesen Bedingungen, ich meine, uns ist alles eingefroren, man konnte nicht mit Kletterschuhen klettern, man musste eigentlich mit Handschuhen klettern. Das macht die Sache dann alles gleich mal weltenschwieriger. Und ich glaube, da wäre ich gescheitert. Und da gab es auch kein Zurück. Also da hätten wir nicht umdrehen können. Und da war es einfach so, dass dann mein Mann mich, also der ist halt alles vorgestiegen und hat uns rausgeführt. Aber das war jetzt insofern überhaupt nicht kritisch, weil ich konnte das schon nachsteigen. Also ich konnte ihm gut folgen. Ich konnte es halt selber nicht vorklettern. Aber sonst hatte ich, glaube ich, einfach immer Glück. Es gab einfach Momente, wo ich gewusst habe, okay, ich bin jetzt nah an der Grenze, ich möchte das jetzt ausprobieren. Und es ging dann immer gut. Dann kann man natürlich fragen, naja, dann warst du wahrscheinlich nicht an der Grenze, aber ich möchte die Grenze beim Alpinklettern ja auch nicht vollkommen ausreizen. Also ich will ja nicht, ich will nicht aus, also ich will nicht irgendwie so einen Megasprung raus aus der Komfortzone machen, sondern ich wollte halt immer ganz vorsichtig kleine Schritte mal kurz raus machen und dann halt so, also ich denke, das ist auch gesünder, gerade bei was absolut gefährlichem wie alpin unterwegs zu sein.
Also dieses sich absolut herausfordern und naja, auszuprobieren, was geht, um auf Teufels komm raus, das ist überhaupt nicht dein Ding, oder?
Nee, dafür habe ich, glaube ich, einfach auch viel zu viel Kopfkino. Also das ist, da bremst mich mein Kopf so dermaßen, glaube ich. Wobei ich schon auch manchmal das Gefühl habe, dem gegenüber steht eine gewisse Neugier. Ich merke manchmal, dass ich irgendwo stehe und mich frage, wie es wohl wäre, wie es sich wohl anfühlen würde oder was passieren würde, wenn ich das jetzt tue. Und genauso habe ich mir das Kreuzband gerissen. Weil ich irgendwie gemeint habe, jetzt rausfinden zu wollen, was wohl passiert, wenn ich bei brachialem Rückenwind versuche, mit meinem Gleitschirm zu starten. Und das ist am Ende in einem Schneeloch geendet, wo ich dann, ja, also mein Fuß ist halt stecken geblieben und mein Körper ist noch weiter gerannt und so. Also das war ganz klar so eine Neugier, was wohl passieren würde. Ja, vielleicht, das ist vielleicht eher so eine, also ich beschreibe das manchmal Leuten, dass ich diese Neugier manchmal habe. Ich habe zum Beispiel auch eine gewisse Neugier, wie das wohl wäre, irgendwann mit dem Gleitschirm im Baum zu landen. Was nicht der Sinn der Sache ist, aber es ist halt manchmal, wenn alles schief geht, landet man im Baum. Und ich habe eine gewisse Neugier, wie das sich wohl anfühlt. Aber ich möchte es auch auf der anderen Seite nicht ausprobieren.
Das kann ich gut verstehen. Ich habe das manchmal auch, dass ich so, auch wenn ich andere Leute so sehe bei Touren, die ich vielleicht auch gerne mal machen möchte, gerade so in diesen Polargeschichten und so, einfach dieses Gefühl mir vorzustellen, wie das wäre, wie das ist, sich auch so total zu verausgaben vielleicht oder so dieses total ausgesetzte, was ich einfach auch spannend finde, so gerade in dieser Skandinavien-Welt, wo man ja so sehr auf seine Fähigkeiten reduziert wird, das ja auch beim Klettern ähnlich so ist. Ich will jetzt nicht von Wandern sprechen, sondern von so eher so technischen Sachen wie Polargeschichten oder so, fände ich das super spannend. Kann aber total nachvollziehen, was du sagst. Und ändert sich das denn bei dir? Es gibt ja immer Situationen, wo man der schwächere Part oft ist in so einer Kombination. Und manchmal ist man ja auch der stärkere Part. Manchmal ist man ja selber der Erfahrene. Ändert sich so dein Verhältnis zu Angst oder zu Verantwortung oder zu Herausforderungen in diesen Konstellationen?
Total. Also wenn ich mit jemand Schwächerem unterwegs bin, bin ich viel, viel stärker, als wenn ich mit jemand Stärkerem unterwegs bin. Egal wo. Also egal ob beim Klettern oder beim Fliegen. Ich habe mehr Mut, wenn ich mit einem Gleichstarken oder einem Schwächeren in Anführungszeichen unterwegs bin. Und das ist auch der Tipp, den ich immer allen gebe, die jetzt irgendwie fragen, wie sie besser werden beim Klettern. Dann sage ich ja, klar, geh manchmal mit jemand Stärkerem, von dem du lernen kannst, aber vergiss nicht, mit Leuten zu gehen, die gleich stark sind, weil dann musst du nämlich leisten. Und dann, das ist auch so das Gleiche, gerade wenn du sagst, so längere Touren, irgendwie Skandinavien oder so, klar kannst du einfach mitgehen, aber dann wirst du nie lernen, wie du so eine Tour richtig planst und wie du zum Beispiel Proviant mitnimmst oder so. Das musst du selber lernen. Und das ist auch ein eigener Erfahrungswert und deswegen finde ich das immer total wichtig, selber in die Verantwortung zu gehen, weil dann ist es auch dein Abenteuer. Es ist irgendwie, ich sehe das oft, wenn ich irgendwie als Fotograf oder wenn ich irgendwie als Job einfach irgendwie mit einem Bergführer zum Beispiel unterwegs bin, das ist eine Tour, die werde ich vergessen. Also ich habe natürlich dann die Bilder, aber wenn ich mit jemandem Stärkerem gehe, an den ich die gesamte Verantwortung abgebe, dann ist es irgendwo. Also ich verstehe das, wenn jemand noch nie irgendwie auf hohen Bergen war oder so, dann macht das auch total Sinn und dann ist es auch ein intensives Erlebnis. Aber wenn du sagst, ich möchte das irgendwie langfristig selber machen, dann musst du selber in die Verantwortung gehen, defensiv mit kleineren Touren anfangen und dich dann langsam steigern. Und das sind dann auch die intensiveren Erlebnisse, finde ich, wenn du es ganz selber geplant hast.
Ja, also das sehe ich ähnlich. Man kann Tipps geben, man kann Tipps annehmen, aber nichts schlägt so die eigene Erfahrung. Nichts schlägt die eigene Erfahrung und die Wertigkeit ist eine ganz andere. Da bin ich zu 100% bei dir. Wenn man sich Sachen selbst aneignet, ist das schon echt eine, meistens oft auch auf die harte Tour, wenn Sachen dann nicht funktionieren. Also da lernt man ja viel mehr raus, als wenn alles glatt geht. Oder wenn man bei schlechtem Wetter unterwegs ist, lernt man auch besser als bei Topwetter. Das ist auf jeden Fall der Fall. Aber wenn ihr so unterwegs seid, gerade so im alpinen Bereich oder auch so beim Fliegen oder so, gibt es dann noch so Absprachen? Also merkt dann dein Partner, wenn es zu Ende ist? Oder gibt es da irgendwelche Codewörter? Oder wie ist das, wenn du zum Beispiel eine Freundin dabei hast, die jetzt eher am Wochenende mal ab und zu geht? Gibt es dann so Absprachen oder achtest du dann so auf das, was der Gegenüber so macht und tut? Oder manchmal sind ja so gefühlte Grenzen nur da, ne?
Ja, komplizierte Frage. Also, ich meine, wenn ich mit meinem Mann unterwegs bin, also ich rede jetzt mal vom Fliegen, weil ich jetzt einfach schon, ich meine, ich habe Klettern vor 2 Jahren aufgehört und jetzt auch das Bergsteigen eigentlich mehr oder weniger an den Nagel gehängt. Beim Fliegen ist es schon so, dass ich das auch lernen musste, die Entscheidung ganz, ganz für mich zu treffen, weil das Fliegen. Das ist kein Seilsport mehr. Das ist nicht so, dass ich mit meinem Partner verbunden bin, sondern ich muss die Entscheidung selber treffen. Ich starte alleine. Ich bin dann auch alleine in der Luft. Da kann mir niemand helfen. Und das ist eigentlich auch wieder so was im Bergsport eigentlich total wichtig ist, dass du nicht bloß, weil die ganze Gruppe irgendwie weitergeht, du dich aber total unwohl fühlst, dass du dann trotzdem mitgehst, weil das ist nicht gut. Und die andere Erfahrung, die ich halt auch gemacht habe, gerade wieder beim Fliegen. Wenn man in Gruppen unterwegs ist, dann lohnt es sich mal zu sagen, wenn du dich unwohl fühlst, weil es ist allermeistens so, dass es allen anderen genau gleich geht. Und ich hatte am Anfang immer das Gefühl, so, ja, ich bin ja der Anfänger und ich fürchte mich halt generell, weil ich fürchte mich ja immer und so. Aber es ist einfach immer so, dass wenn ich jetzt so bei so Flugreisen oder so unterwegs war und dann irgendwann mir das zu viel wurde und ich gesagt habe, also durchgefunkt einfach so, hey Leute, mir ist das hier jetzt zu viel, ich gehe jetzt landen, dann hat es nicht lang gedauert, bis ungefähr alle anderen auch landen gegangen sind. Und deswegen, das ist halt total wichtig, einfach auf dieses Gefühl zu hören. Also wenn es dir, ich meine, am Ende ist es unsere Freizeit, wir müssen das nicht machen, egal jetzt wandern, klettern, fliegen, egal. Das ist alles, das muss Spaß machen. Und in dem Moment, wo es keinen Spaß mehr macht, weil ich mich fürchte oder weil ich mich einfach total überanstrenge, oder weil ich irgendwie versuche, irgendwelchen Leuten zu was zu beweisen oder weil ich irgendwie Instagram zeigen möchte, wie geil ich bin, dann hat es keinen Sinn mehr. Mir muss es Freude bringen und zwar am besten währenddessen und nicht erst, wenn es rum ist und wenn ich es dann irgendwie bei Instagram posten kann. Und das finde ich, das beobachte ich manchmal. Habe ich früher auch bei mir beobachtet, dass man Dinge macht, die halt alle anderen irgendwie machen oder die allen anderen irgendwie Freude bringen, aber einem selbst eigentlich gar nicht so sehr. Und das war dann am Ende auch der Grund, warum ich aufgehört habe mit Klettern. Weil das Klettern, das war insofern total spannend, weil ich meine Grenzen erkunden konnte. Da ist es irgendwie cool, über eine gewisse Zeit. Aber irgendwann ist damit genug und dann hat es mir hat es währenddessen selten Freude gemacht. Es war einfach schön, danach dann stolz zu sein. Wenn es rum war, war es cool. Aber währenddessen hatte ich oft einfach auch total Angst und habe mich irgendwie, das war halt mühsam, weil ich meine Angst kontrollieren musste. Und das habe ich halt jetzt beim Fliegen zum Beispiel gelernt, oder auch jetzt beim Radfahren, dass es auch Sportarten gibt, die einfach währenddessen total Spaß machen. Das klingt jetzt so, als hätte ich mich irgendwie jetzt über Jahre irgendwie gequält. So war es nicht, aber das war vielleicht auch einfach nötig in dem Alter, dass man irgendwie sich selber so erkunden muss. Aber jetzt gerade bin ich einfach nur noch auf der Suche nach purer Freude und ich habe überhaupt keine Lust mehr, mich irgendwie zu fürchten.
Ja, das ist, also ich glaube, du sprichst da Sachen aus, die viele so erleben, gerade vielleicht auch, wenn man so vielleicht sogar in einer Partnerschaft unterwegs ist, wo man vielleicht das Hobby des anderen ja so annimmt oder vielleicht nicht auf demselben Level oder mit demselben Anspruchsdenken ausübt, dass das einem selber dann keine Freude macht und so, kann ich total nachvollziehen. Und es ist, glaube ich, total spannend und auch einzusehen, wann das Ende dieses Missverhältnisses dann vielleicht da ist, weil das ist ja auch ein Schritt, dann zu sagen, ja, okay, nee, das taugt mir nicht, ich bin nach der Tour einfach mental so erschöpft, dass das einfach die Freude über das, was man geschafft hat oder so ja, überwiegt, dann ist es vielleicht nicht richtig so auf Dauer. Und wo du das sagst, so mit dem, ich bin erschöpft in der Gruppe, also da jemand, der mir viel gute Tipps gegeben hat, das war der Till Gottbrat, der war ja auch bei dir schon mal im Podcast, der bei dir im Podcast einen super Spruch gemacht hat. Der sagte da, glaube ich, wir hatten keine Ahnung und das Schlimmste war, wir wussten nicht mal, dass wir keine Ahnung hatten. Ein Spruch, der, glaube ich, auf viele, viele Leute, die riskante Sportarten und Tätigkeiten ausüben, zutrifft. Kenne ich im skandinavischen Polargebieten oder Wintertouren zuhauf solche Leute, die nicht wissen, dass sie keine Ahnung haben. Und das trifft natürlich beim Klettern noch viel mehr und beim Fliegen noch viel mehr zu, weil es potenziell kann man irgendwo runterfallen. Und der Till hat mir auch mal gesagt, bei einer Grönlandüberquerung, dass er der Erste war, obwohl er noch fit war, zu sagen in der Gruppe, ich kann nicht mehr, um einfach so dieses Eis zu brechen. Das ist ja genau das, was du beschrieben hast. Und das muss man sich, glaube ich, einfach manchmal trauen. Ich habe das auch als Guide jetzt mal so festgestellt, wo ich dann auch gesagt habe, ne, ich kann nicht mehr so vor der Gruppe so. Und ja, und dann machen auf einmal alle Pause und alle genießen das und alle haben danach wieder neue Kräfte und so. Das ist, glaube ich, gar nicht verkehrt, wenn man sich das mal traut. Und ich glaube, dann zeigt sich einfach, wie so eine Gruppe dann auch funktionieren kann. Ich glaube, ansonsten stauen sich da so Sachen auf und am Abend haben dann alle lange Zähne und sind vielleicht kaputt für den nächsten Tag oder zerstört oder mental kaputt, wenn dann abends am Zelt oder beim Biwakieren keiner mehr spricht oder so. Und dann ist das schon ein Zeichen, glaube ich, dass da irgendwas am Tag schiefgelaufen ist. Und von daher kann man sowas ja ganz einfach verhindern, indem man einfach das mal zugibt oder vermeintlich zugibt, um das Eis
Ja,
zu brechen,
oder
ne?
es zumindest einfach mal anspricht. Ja,
Ge genau,
total.
genau. Du hast ja jetzt erzählt, du hast viele Jahre das Klettern ausgeübt gemacht. Und vor allem war das ja auch echt großer Lebensinhalt, nicht nur so persönlich im Freizeitbereich, sondern du hast ja deinen Blog auch gestartet. Und anfangs ging es, glaube ich, so wie bei vielen Blogs, auch in der Zeit damals, so, naja, ich mache eine Reise und berichte für Familie und Freunde. Also es hört sich an, als würden wir über die Steinzeit erzählen, aber es gab damals kein Instagram und kein Facebook so richtig und man hatte so 30 MB frei an Datenvolumen und so. Das war ja eine andere Zeit und da war ja ein Blog eigentlich ganz, ganz cool, schnell gemacht, um einfach mal über seine Tour zu berichten, gerade wenn man vielleicht am anderen Ende der Welt unterwegs ist. So war das bei dir, glaube ich, auch.
Genau, ja.
Du hast eine Reise gemacht und hast da deinen Blog gestartet.
Genau, ich habe mitten im Studium hatte ich irgendwie mal wieder den Drang, länger wegzufahren und da waren es dann 4 Monate Ozeanien alleine. Da war ich, glaube ich, 20 ungefähr, 21 vielleicht. Und da hat mich mein Bruder auf die Idee gebracht, dass ich einen Blog gründen könnte. Damals noch bei Posterous. Ich glaube, das gibt es nicht, also das gibt es ganz sicher nicht mehr. Und das war, wie du sagst, ja genau, es war ganz leicht aufgesetzt und es hat eigentlich meinen Talenten oder meiner Freude eigentlich total entsprochen, dass ich halt schreiben konnte und meine Fotos da irgendwie veröffentlichen und so. Und dann habe ich da über meine Trekkingtouren berichtet, die ich da halt so unternommen habe und habe das dann fortgeführt, genau. Und dann, also das war 2010, dann 2012 kam eben auch bergfreunde.de auf mich zu und haben halt gemeint so, hey, du hast ja voll den großen Blog und so. Und da habe ich dann das erste Mal gemerkt, dass der Blog ja gar nicht mehr nur für Mama und Tante ist. Und dann hat es einfach so angefangen. Also das war dann auch so die Zeit, wo eben die Blogs so groß wurden und gehypt wurden auch. Und ja, 2016 dann, das war eigentlich, glaube ich, so ungefähr so dieser Peak von den Blogs. Da gab es dann Instagram, glaube ich, schon, aber Facebook gab es auch schon so ein bisschen, oder da gab es auch schon ein paar Jahre, aber es, ja, Blogs waren halt einfach noch voll groß.
Ja.
Und da habe ich mich dann mit dem Blog auch selbstständig gemacht.
Ja, also das habe ich auch genau so, so erlebt und mitbekommen. Also zum einen, wie du das gemacht hast. Also ging es mir ja auch dann halt ein bisschen später. 2 Jahre später, als ich meine große Tour gemacht habe, habe ich das genau so angefangen. Also es war einfach nicht aus der Not heraus, sondern einfach Möglichkeit, irgendwie Leuten unterwegs oder von unterwegs zu berichten und zu zeigen. Und dann merkt man einfach, okay, es lesen ja doch viel mehr. Oder dann wird es mal von irgendwem auf Facebook geteilt. Oder früher, also waren die relevanten Reichweiten noch einfacher zu bekommen. Also ich weiß noch, wie Visit Norway angefangen hat, irgendwelche Sachen von mir auf Facebook zu teilen. Und auf einmal waren mit 1 Million Follower, es ging total ab. Und du denkst so, oh krass, scheiße, was ist jetzt los? Ja. Und man merkt einfach, dass man damit Leute erreichen kann, was ich total spannend und schön fand. Und dann, wie du schon sagst, ging das ja auch so ein bisschen ab, dass es dann gerade in diesem Outdoor-Bereich viele, viele Blogs gab, die dann auch versucht haben, das in so eine, wie sagt man, monetarisieren, so ein bisschen in so ein bisschen Geld damit zu verdienen oder irgendwelche Produkte abzugreifen für Testberichte, was, glaube ich, dann auch so ein kleiner Sport damals war, will ich jetzt einfach mal so behaupten von dem einen oder anderen, und habe das dann halt hautnah mitbekommen, weil ich ja damals bei dem besagten Mountain Friends unterwegs war und kann mich da auch dran erinnern, da war ja jemand, der auch sehr umtriebig war, die Wiebke, die da richtig Gas gegeben hat in dem Bereich, und das war total spannend, und da habe ich dann halt auch so dieses gesehen, was da an Relevanz auch entstanden ist. So dieses ganze Content, Marketing, Content liefern, das hat ja, glaube ich, so damals so den Anfang genommen, und viele Leute, die da unterwegs waren, so wie du oder die Katrin, Fräulein Draußen oder so, die kommen ja alle schon vor dieser Zeit, wo es dann so richtig abging. Das fand ich total spannend, und ich glaube, viele Leute gerade in dem Zeitraum, wie du das sagst, die stoßen ja dann irgendwann so an die Frage, der Blog wird immer größer oder immer erfolgreicher oder man wird selber ein bisschen professioneller von seinem Anspruch, von seinem vielleicht auch Auftreten gegenüber Leuten, die einen unterstützen. Da steht man ja irgendwann an so einer Weggabelung, ne? Also das weiß ich auch noch. Da gab es auch für mich so eine Weggabelung, wo ich überlegt habe, ja, will man das jetzt ein bisschen professioneller aufziehen? Will man da versuchen, relevantes Einkommen mit zu erzielen? Da kann ich mich noch erinnern, dass ich da warst du auf der Outdoor, da ging es wirklich damals darum, für Content, also für, ja, Dinge, die man liefert an Berichten und so weiter, auch Geld zu verdienen. Und das fand ich total spannend, weil es damals unfassbar schwierig war, zumindest in diesem Outdoor-Bereich, so habe ich das wahrgenommen, da irgendwie, ja, Fuß zu fassen und das auch umzusetzen. Wie hast du das damals so empfunden? War das bei dir auch so, das Empfinden, dass man da unfassbar kämpfen musste?
Das war für mich eine Zeit lang überhaupt nicht relevant, weil ich nie Geld verdienen wollte mit meinem Blog, weil ich ja einen Job hatte. Das wurde dann plötzlich relevant, als mir klar wurde, dass ich bei dem Arbeitgeber, wo ich war, nicht länger bleiben möchte und dass ich auf jeden Fall wechseln möchte. Und dann kam halt irgendwann, also ich hatte überhaupt nicht vor, mich selbstständig zu machen. Ich wollte nie selbstständig sein. Aber es war dann irgendwann sehr dringend, dass ich da wegkomme, einfach auch gesundheitstechnisch dann irgendwann. Und dann hat mein Mann, mein damaliger Freund, hat halt dann irgendwie so total unbedarft halt gesagt, so, ja, hä, warum machst du es nicht, also warum denn nicht? Und es stimmt natürlich, ich hatte ja nichts zu verlieren. Ich wusste, dass ich kündige. Dann kann ich auch einfach ausprobieren, was passiert, wenn ich jetzt plötzlich mal den ganzen Netzwerk, das ich über den Blog aufgebaut habe, zu diesen ganzen PR-Agenturen und Herstellern, wenn ich denen einfach mal sage, so, hey Leute, also ich hätte jetzt Zeit. Ihr wisst ja, was ich mache. Wir kennen uns. Ihr kennt meine Qualität. Und dann war Lova damals sehr schnell da. Die haben mich als keine Ahnung, was ich damals dann war, sicher nicht Influencer, weiß nicht, nee. Blogger wahrscheinlich.
Ja, Blogger hieß es damals einfach.
Genau, es hing damals Blogger, genau. Und dann wurde ich da halt aufgenommen in das Programm, und das hat mir ein ganz wichtiges Standbein gesichert. Und das alles andere, was dann so dazu kam, das war dann einfach dem Netzwerk geschuldet, das ich einfach die Jahre aufgebaut hatte. Deswegen hatte ich sicher es vielleicht ein bisschen leichter, auch weil ich halt bei den PR-Agenturen und Herstellern nicht gleich immer die war, die irgendwie ständig Sachen abgreifen will oder Geld bekommen möchte, sondern die halt einfach ihre Sachen macht, und die halt, ich habe manchmal Produkte angefragt. Aber damals war es ja auch so, dass die Hersteller und die Shops, die sind ja auf uns zugekommen. Also das war ja auch eher so, gerade bergfreunde.de. Ich meine, das war halt einfach irgendwann so, dass man da eigentlich sich mehr oder weniger komplett eindecken konnte mit allem, was man so braucht. Und wenn man mal irgendwas gebraucht hat, was der Shop nicht hatte, dann hat man es vielleicht sogar mal angefragt oder so. Und das war damals aber auch noch eine viel kleinere Community. Ich meine, das waren halt einfach, das weiß nicht, das waren wahrscheinlich, ich schätze mal, 100 Blogs insgesamt. Davon waren eine Handvoll vielleicht oder ein Dutzend waren wirklich relevant. Und man hat sich halt auch gekannt. Ich meine, das hat sich ja heute total gewandelt. Heute gibt es Influencer, Instagrammer, die irgendwie 1 Million Leute erreichen. Da muss ich mit meinem Blog, also im Vergleich zu dem, was ich damals mit meinem Blog erreicht habe, ist das ein Witz. Es ist natürlich eine andere Qualität, was ich bei meinem, also was man in einem Blog erreicht. Aber ja, das war natürlich schon eine coole Zeit damals, ja. Und das hat irgendwie funktioniert. Aber es war auch nicht so, dass ich wirklich Geld mit meinem Blog verdient habe. Also ja, bei Lowa war das schon mit dem Blog verbunden, aber die meisten Aufträge, die ich hatte, die sind zwar über den Blog entstanden, hatten aber am Ende nichts mit meinem Blog zu tun, weil ich halt irgendwie Content für die produziert habe. Also egal, ob jetzt Bilder, Videos, Text, ich habe einen Wanderführer geschrieben, ich habe so Fernwanderwege habe ich abgelaufen teilweise und so. Also es waren solche Sachen.
Ja, das ist ganz spannend, weil wenn man sich dann damit beschäftigt und auch, ich habe mich damals ja auch damit beschäftigt, was mache ich jetzt nach der ersten großen Tour und die, es wurde gut darüber berichtet und so weiter, und dann stellt man sich ja schon die Frage, kann man das vielleicht auch irgendwie das Hobby zum Beruf machen vielleicht und soll man in diese Richtung unterwegs sein? Aber dass man halt, ja, so ein, also ich glaube, die meisten Leute, die in dieser Richtung dann sich entscheiden, das zu machen, auch vielleicht selbstständig, dass du, wie du schon sagst, der Blog ist vielleicht so ein bisschen das Schaufenster. Und das, was man sich aufgebaut hat über die Jahre, das Netzwerk, das hilft einem dann enorm. Das merke ich auch immer wieder, dass ich auch Leute schon seit 10 Jahren kenne und die einem weiterreichen und so weiter. Aber dass, dass dieses Schaufenster dazu dient, seine anderen Sachen halt auch ja, anzubieten und auch damit irgendwie relevant zu werden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, was das so die vielleicht, also es ist ja oldschool, so ein Blog mittlerweile, ne? Also es ist, also ich glaube, wer heutzutage in diese Richtung unterwegs ist, kaum jemand hat da vielleicht, fängt einen Blog an oder so, sondern vielleicht einfach eine Landingpage oder so und ist dann bei YouTube oder Instagram oder so. Aber so, was du ja dann gemacht hast oder geschafft hast, du hast ja so deine Nische gefunden und machst jetzt quasi, produzierst Content eher, würde man heutzutage sagen, oder?
Genau, das ist ja auch immer die Frage, die ich mir ständig stelle, was ich auf die Frage antworte, wenn Leute mich fragen, was ich mache. Früher war das einfach, da habe ich gesagt, ich bin Blogger. Auch das hat damals nicht ganz gestimmt, weil ich war gleichzeitig irgendwie ja quasi auch Fotograf und Texter und keine Ahnung. Ja, am Ende trifft eigentlich Content-Produzent meinen Job am allerbesten. Ja, nach wie vor.
Ja, hört sich ganz komisch an irgendwie, ne? So, aber ich glaube, das ist, also wenn man ein Gesamtpaket bietet und anbietet, auch macht das echt viel Freude, ne? Also wenn man halt Geschichten, also ich glaube, man könnte Content produzieren ja auch einfach mit Geschichtenerzähler
Genau, ja, total.
beschreiben, so, ne? Und das hat sich ja bei dir dann auch so ein bisschen gewandelt, ne? Also dein Blog ist auch riesig groß und jedes Mal, wenn, kenne ich auch, wenn man dann seinen Blog umstellt und um neues Design macht und so, man stößt dann auf irgendwie 300 alte Beiträge und denkt sich so, fuck, muss ich da jetzt überall den Header ändern und so und das Titelbild anpassen und so weiter. Und man guckt dann auch mal, wie sich das alles gewandelt hat. Das ist ja auch total spannend, wie die Fotos früher aussahen oder wie man geschrieben hat. Da entwickelt man sich ja schon ein gutes Stück weiter und irgendwann. Naja, wenn man das Ganze dann so professionell oder halbprofessionell betreibt, also mir fällt es manchmal schwer, auch mittlerweile einfach mich hinzusetzen und was zu schreiben. Gebe ich ganz offen zu. Also das ist, fällt mir manchmal schwer, vor allem, weil ich merke, gerade auch auf den langen Touren, so mit Anni und so, wo wir an Ruhetagen wirklich einen halben Tag auf dem Handy irgendwelche Blogbeiträge riesig lang geschrieben haben, weil es nicht anders ging so, ne? Dass es kaum jemand konsumiert. Also vielleicht auf die lange Sicht so. Wenn man dann danach sucht oder jemand sucht Informationen zu einer bestimmten Tour oder zu einem bestimmten Abenteuer, dann wird das gefunden. Aber zum Konsumieren finde ich das manchmal echt schwierig mittlerweile. Man steckt teilweise wirklich viel Arbeit rein und hat ein Bild mit Nordlichtern und es ist einfach viel relevanter.
Ja, aber ich meine, liest du Blogartikel?
Kaum noch.
Naja.
Kaum noch, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also es ist echt, es hat sich total gewandelt. Ich merke das auch selber, also heutzutage werden ja quasi Blogartikel unter Instagram-Posts geschrieben.
Ja.
Ne?
Ja. Was aber halt irgendwie auch eine konsumierbare Menge ist. Also ein Blogartikel muss schon sehr, sehr gut geschrieben sein, dass man das aushält, an dem Bildschirm durchzuscrollen, finde ich. Noch dazu sitzen wir natürlich eh schon relativ viel an dem Bildschirm, am Handy das zu lesen. Dann muss das schon sehr, sehr gut auch aufbereitet sein, damit man das Mobil auch wirklich gut nutzen kann. Aber ja, also ich bemerke bei mir selbst auf jeden Fall, dass ich einen Blogartikel fast nicht durchlese. Das Einzige, was ich jetzt, also den letzten Blogartikel, an den ich mich erinnere, dass ich ihn durchgelesen habe, aber einfach nur, weil ich natürlich ein immenses Interesse hatte, war der Blogartikel von Katrin Fräulein draußen über ihre Bikepacking-Tour in Norwegen. Aber das war halt auch einfach zu Recherchezwecken. Und das hat mich dann natürlich auch interessiert. Und das ist natürlich auch mal wieder schön, so ein Abenteuer, das auch sehr, sehr gut aufbereitet ist, das dann zu konsumieren. Aber natürlich ertappe ich mich schon auch dabei, dass ich im Zweifel eher inzwischen das Video anklicke oder eine Bildergalerie, wo einfach nicht so, ja, ich meine, wir haben vorher darüber schon gesprochen, dass wir beide sehr, sehr sensibel sind, wenn die Tonqualität bei einem Podcast nicht gut ist. Und das Gleiche ist auch bei Blogartikeln. Es gibt einfach so viele Blogartikel, die nicht in dem Stil verfasst sind, dass ich das durchhalte. So. Also ja, das ist auch einfach so. Und ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn du auf der Couch liegst und du hast eine gut gemachte Zeitschrift auf den Schenkeln, dann liest vielleicht ein bisschen noch weiter. Aber das ist am Ende ist es unsere Verantwortung, das cool zu machen. Aber andererseits ist natürlich die Frage, ja, lohnt sich's überhaupt noch? Also das ist, ja, klar, natürlich erreiche ich auch mit einem Instagram-Posting im Zweifel viel mehr Leute mit viel weniger Aufwand vor allem. Suchmaschinenoptimiert oder suchmaschinentechnisch ist es natürlich jetzt nicht so toll, aber weiß nicht.
Ja, es ist auf jeden Fall ein ziemlich spannendes Thema und ich finde das halt ja spannend, wie sich das wandelt, wie der ganze Medienkonsum sich ändert, wie die Beziehung zwischen Sender und Empfänger sich ändert und das finde ich schon extrem spannend und mit jemandem wie dir darüber zu sprechen, der das ja wirklich lange und mit sehr viel Herzblut und auch mit einem, finde ich, sehr hohen Qualitätsanspruch macht und zu beobachten, wie sich das auch bei dir wandelt, nicht von der Qualität, sondern wie sich das Ganze verschiebt, ist, finde ich, total spannend. Ist das bei dir auch so ein Thema gewesen? Ich meine, du hast viel über die Klettereien und übers Bergsteigen geschrieben und du hast ja dann irgendwann für dich so entdeckt, dass es ja noch andere Sachen gibt. Ne? Andere Sachen, die vielleicht auch gar nicht so, wie sagt man heutzutage, so konsumig sind. Ne? Du hast ja das als erstes Mal gesagt, okay, Gleitschirmfliegen ist jetzt mal cool. Wie kam das? Durch eine Verletzung oder durch.
Nee, das war ganz Zufall. Das war einfach, da hat uns ein Kumpel mitgenommen und hat uns irgendwie einfach unter Gleitschirme gehangen und hat dann irgendwann gesagt, so jetzt weiter kann er mir oder uns jetzt nichts mehr beibringen. Jetzt ihr geht morgen in den Kurs. Also da wären noch 2 Plätze, ihr könnt morgen in den Kurs und wir wussten überhaupt nicht, wie uns geschieht. Und dann waren wir in diesem Kurs und dann hatten wir halt irgendwann diesen Schein und das war natürlich schon, klar für Bergsteiger ist das Gleitschirmfliegen schon immer so im Hinterkopf, so ja, das wäre total cool, da musst nicht mehr absteigen, was eine totale, also das stimmt nicht, weil Bergsteigen und Gleitschirmfliegen, also anspruchsvolles Bergsteigen und Gleitschirmfliegen zu kombinieren, ist brutal mühsam und braucht sehr, sehr, sehr viel Glück und geht sehr oft dann auch in die Hose, wenn man dann doch wieder runterläuft. Aber nee, das Fliegen war einfach, das hat sich so ergeben und das war einfach eine sehr schöne Fügung. Ich habe das damals nicht so auf dem Schirm gehabt, dass wir da halt schon wieder volle Kanne in so einen Hype reinstarten. Also wir waren einfach Teil des Hypes, ich war Teil des Hypes und das hat dann irgendwie noch ein halbes Jahr gedauert und da hatte ich das Gefühl, jetzt fängt wirklich die ganze Welt an. Und inzwischen habe ich auch das Gefühl, so, es fliegt irgendwie jeder. Oder derjenige, der noch nicht fliegt, der fängt es jetzt dann bald an. Es ist einfach total Mainstream geworden. Es ist so ein bisschen wie Skitouren. Das ist einfach jetzt, das macht man jetzt einfach. Man hat einfach einen Gleitschirm zu Hause, was total verrückt ist, weil ein Gleitschirm ist einfach rattenteuer. Und es braucht natürlich sehr viel Zeit, sehr viel Übung, sehr viel Routine, damit es sicher bleibt. Und das ist auch so das, was einfach, also das Gleitschirmfliegen, das ist, das kann, da muss man nur 15 Minuten einfach vom Hausberg runter segeln und das macht einen Tag einfach unfassbar gut, wenn man eine ganz intensive Glückseligkeit in sich spürt, weil das so friedlich und so schön ist. Aber das Blöde beim Fliegen ist, dass man die Gefahr nicht sieht. Also man sieht wieder, was in der Luft wirklich ist, und dann musst du natürlich viel Erfahrung haben. Du musst sehr viel üben, damit es auch beim Starten, beim Landen sicher ist, dass du auch, wenn du mal eine falsche Entscheidung triffst, dass du es trotzdem parieren kannst und so. Und genau, du hast es ja, glaube ich, jetzt, ich verwechsel gerade Vorgespräch und Podcastaufnahme, aber ich glaube, du hast es hier in dem Podcast gesagt vom Till, der eben sagt, ja,
Genau.
wenn du nicht mal weißt, also das ist ein ähnlicher Spruch, den ich auch immer sage, du darfst dich umbringen, wie du willst. Also so von wegen, man muss nicht immer alles verbieten, die Leute dürfen sich immer noch umbringen, wie sie wollen, aber was wichtig wäre, wäre, dass sie wissen, dass sie gerade in Gefahr sind und dass sie sich potenziell gerade umbringen. Und das ist halt so beim Fliegen, das ist manchmal schwer, weil es kann aus einer ganz schönen Situation kann ganz plötzlich was ganz, ganz Schlimmes passieren. Und die Verletzungen beim Gleitschirmfliegen sind halt einfach viel heftiger als bei allem anderen. Also beim Klettern, da kann es sein, dass du dir halt irgendwie mal die Sprunggelenke kaputt machst oder die Schulter oder irgendwie Sehnen oder so reißt. Und beim Gleitschirmfliegen ist es halt ganz schnell der Rücken. Und dann ist es auch wieder erstaunlich, wie viele Leute danach nach solchen Verletzungen wieder völlig normal laufen können. Ich dachte immer, wenn man sich die Wirbelsäule bricht, dann ist man querschnittsgelähmt. Habe ich jetzt auch gelernt, dass das sehr oft nicht der Fall ist, aber es ist natürlich trotzdem immer sehr, sehr kritisch. Genau. Und deswegen, ich habe da schon sehr hohen Respekt davor. Andererseits haben wir auch sehr viel Zeit damit verbracht. Wir haben super viel trainiert. Und ich finde einfach so diese Glückseligkeit, die sich einstellt, wenn man da irgendwie zum Sonnenaufgang auf einer perfekten Wiese mit perfektem Wind von vorn steht und dann einfach so diesen Flügel ausbreitet und abhebt. Und dann plötzlich diese Welt von oben sieht, das ist einfach, das ist magisch. Und natürlich ist es noch ein Ticken magischer, wenn man eine große Tour hinter sich hat und dann am Gletscher steht und dann da irgendwie abhebt. Aber das ist halt, das ist sehr, sehr riskant, finde ich. Also ich sehe, ich mache das inzwischen fast nicht mehr, weil am Gletscher hast du meistens entweder zu viel Wind oder keinen Wind. Du bist sehr weit oben, dann trägt der Gleitschirm nicht so gut und so. Also diese Wunschvorstellung, dass man dann nur noch irgendwie wandern oder bergsteigen geht und dann mit dem Gleitschirm, mit dem kleinen 2 Kilo Gleitschirmchen dann irgendwie runtersegelt, das ist halt einfach nicht ganz so, wenn man nicht irgendwie total schmerzbefreit ist.
Ja, ich erinnere mich an den Vortrag von Hans-Jörg Auer, wo er zwischen zwei Free
Ja.
Solo-Sachen mit dem Gleitschirm geflogen ist. Aber das ist vielleicht nochmal eine andere Sache. Aber ich finde es halt irgendwie krass, wie begeistert du von dem Gleitschirmfliegen sprichst, wo du doch vom Klettern doch mit sehr viel Respekt und Angst oder gesprochen hast. Ist das so, dass du da von Anfang an auch relativ angstfrei rangegangen bist, oder war dieselbe Angst präsenter wie beim Klettern am Anfang beim Gleitschirmfliegen? Weil man muss ja schon irre viele Sachen beachten dabei.
Die Angst war nicht da. Nee, das ist aber auch ein Phänomen, das haben Anfänger wahrscheinlich generell. Und beim Fliegen beobachte ich das ganz oft, dass Anfänger total naiv und gutgläubig da irgendwie rangehen und irgendwie meinen, sie können es total. Und natürlich haben wir auch gemeint, dass wir es können. Wir haben aber auch sehr, sehr viel geübt und wir konnten sehr, sehr schnell, sehr gut mit unserem Schirm umgehen. Was aber natürlich nicht heißt, dass wir immer jede Bedingung richtig eingeschätzt haben. Auch da hatten wir wahrscheinlich einfach Glück, weil uns ist am Anfang nie was passiert. Aber das war für mich halt auch eine total schöne Erfahrung, mal einen Sport zu machen, wo ich überhaupt keine Angst habe. Weil ich konnte das total gut einschätzen, was ich kann. Also ich meine, klar, man kann nur den Start einschätzen, aber ich konnte sehr gut einschätzen, wie viel Wind ich vertrage zum Starten, wo es in einem Graubereich ist und wo es ganz klar eine rote Karte ist. Und das hatte eine gewisse Leichtigkeit. Und das war natürlich dann irgendwie auch mal eine total verrückte Erfahrung, weil ich war da irgendwie mutiger oder hatte besseres Selbstvertrauen, mehr Selbstvertrauen als mein Mann. Und dann waren wir ein Jahr ungefähr, waren wir ungefähr gleich. Also das war wirklich so, dass es manchmal Tage gab, wo ich irgendwie ein bisschen mutiger war und dann gab es auch wieder Tage, wo er so ein bisschen mutiger war. Und wir haben dann einfach gemeinsam abgesprochen, wie es gerade ist und wie wir es so einschätzen. Und das war ein ganz, ganz tolles Jahr. Das war eine total schöne Erfahrung. Und das ist auch das, was ich jetzt wieder mehr mache. Ich meine, mein Mann ist halt natürlich total eskaliert. Der fliegt einfach inzwischen ziemlich schmerzbefreit. Und ich genieße es total mit Freundinnen. Also ich genieße es tatsächlich speziell mit Frauen zum Fliegen zu gehen, weil wir da, glaube ich, ein kleines bisschen ähnlicheres Risikomanagement haben und auch so eine Einschätzung und auch ein ähnliches Kopfkino. Und dann ist es halt auch angenehm, wenn beide wenn man weiß, dass beide jetzt nicht starten möchten. Und es ist was anderes, wenn man zusammen oben ankommt und man weiß schon, ja, natürlich für den ist es jetzt genug oder ist es nicht zu viel Wind, der startet da jetzt bedenkenlos raus. Ich selber bin mal wieder total angespannt, weiß jetzt nicht, ob ich starten soll und man startet dann doch, weil man ja nicht alleine runter will und so. Das sind so Entscheidungen, da versuche ich inzwischen ehrlich gesagt gar nicht mehr loszugehen, weil ich weiß, im Zweifel überwiegt die Neugier oder die Faulheit oder so dieses, ja, es müsste schon gehen. Also es geht ziemlich sicher. Ich habe jetzt nicht so Lust drauf, aber ich will auch nicht runterlaufen, also probiere ich es jetzt aus. Und es gibt schon noch gewisse Abbruchmöglichkeiten bei einem Start, aber ich weiß nicht, ich mag diesen Stress nicht mehr. Also deswegen gehe ich eigentlich inzwischen nur noch bei guten Bedingungen, wenn ich da irgendwie Einfluss nehmen kann. Und dann gibt es natürlich trotzdem manchmal Situationen, wo man dann oben steht, dann sind die Bedingungen nicht so gut. Das sind dann aber relativ wenige und dann bin ich auch bereit, ein höheres Risiko einzugehen.
Ja, in diese Verlegenheit, also sich in diese Situation zu begeben, dass man überhaupt entscheiden muss, das ist, glaube ich, ja, es ist, glaube ich, ein ziemlich smarter Move, dann zu sagen, okay, heute sind die Verhältnisse vielleicht eher so, naja, auf der Kippe oder so, dann bleibe ich lieber zu Hause, weil ich kenne diese Situation und möchte die vermeiden. Also das ist, glaube ich, ziemlich schlau.
Ich glaube, das ist aber auch, also ich habe da eine gewisse Leichtigkeit, weil ich halt auch noch andere Sachen habe, die mir total Spaß machen. Also ich meine, ich kann halt problemlos auch einfach zu Hause bleiben und zeichnen oder einfach arbeiten. Ich meine, mir macht das Arbeiten auch total Spaß. Aber ich kann problemlos auch einen Tag lang einfach zeichnen oder malen oder so. Oder keine Ahnung, gehe ich halt Fahrrad fahren oder whatever. Aber ich habe das nicht so nötig. Und ich glaube halt auch, also ich weiß einfach für mich, ich möchte es als was Besonderes behalten. Ich möchte es nicht so inflationär verwenden oder so machen. Ich will nicht irgendwie so, ich muss jetzt fliegen, weil es ist jetzt gerade irgendwie wieder geiles Wetter und ich muss jetzt raus. Ich muss nicht raus, nee. Ich war so viel, also ich meine, hey, wir waren jedes Wochenende in den Dolomiten über Jahre. Ich muss nicht mehr jedes Wochenende und jedes Wetterfenster nutzen. Also ich genieße es so, hier einfach im Garten mal zu sitzen oder ja.
Ja, es ist, also man merkt schon, dass, also du hast da, glaube ich, weiß nicht, ob das immer schon so war, aber für dich hat sich das schon so ein bisschen gewandelt, oder? So, vielleicht früher vom Gipfel sammeln, Routen sammeln. Also ich will jetzt nicht sagen, höher, schneller, weiter oder ich muss jetzt die 10.000 Höhenmeter diesen Monat noch fertig machen oder
Nee.
ich muss den 50.000. Flug gemacht haben oder so.
Ja.
Das ist ja, glaube ich, von jeher nicht unbedingt das Ziel gewesen bei dir. Aber, also ich glaube, das wandelt sich schon bei dir, dass du von der, schon so ein bisschen Leistung auf der Ebene von ein bisschen mehr Abenteuer zu erleben, dass das vielleicht früher wichtiger war und jetzt ist eigentlich so der schöne Sonnenuntergang wichtiger, oder?
Genau so ist es. Aber ich glaube, das ist auch total normal, dass man am Anfang irgendwie ganz viele Erlebnisse sammeln möchte und Erfahrungen und man will besser werden auch. Also ja, ich wollte schon besser werden, klar. Das ist aber ja auch das Ähnliche, was mit dem Reisen. Ich meine, am Anfang, wenn du jung bist oder wenn du noch nicht viel gereist bist, aber voll Bock drauf hast, dann willst du natürlich ganz, ganz viel reisen und willst ganz viel sehen. Und es geht auch gar nicht darum, dass du dann irgendwie eine Liste hast, die irgendwie immer länger wird und die du dann vorzeigen kannst. Also sowas bei mir nie. Es gab einfach so viele Orte, die ich unbedingt noch sehen will. Und dann war ich halt auch motiviert, all diese Orte zu sehen. Oder dann halt irgendwann so Routen. Man hat irgendwelche Routen, wo man weiß, dass man die noch nicht kann. Und irgendwann fühlt man sich dann doch gewachsen und dann macht man die irgendwann und so. Und irgendwann ist man ein bisschen satt. Aber ich glaube, das hat auch so eventuell ein bisschen was mit unserer privilegierten Generation zu tun, dass wir halt jetzt diese Zeit haben, das Geld haben. Bis vor der Pandemie konnten wir problemlos einfach überall hinreisen. Ich meine, das war ja auch nicht mehr so teuer. Also, oder das ist, ich meine, es kommt immer auf dein Einkommen an, aber die Welt stand uns offen. Und dann ist, glaube ich, auch einfach was vielleicht die Generation vor uns, die noch ein Leben gebraucht hat, um irgendwie all diese Länder zu sehen, die wir so gesehen haben, oder Touren zu unternehmen. Da hast du ein Leben gebraucht und wir brauchen halt jetzt irgendwie nur noch 10 Jahre dafür. Und natürlich sind wir danach dann vielleicht so ein bisschen satt. Und dann geht's so, dann wird man vielleicht auch ein bisschen cleverer und sagt so, hey, ich muss nicht mehr. Und das ist ein extrem schönes Gefühl. Also nicht mehr so, also so diese Gelassenheit und das einfach nur noch einfach die Freude genießen zu wollen.
Ja, dieses nicht mehr zu müssen, ne? Das ist, ist wie beim Feiern gehen vielleicht früher so. Oh, jedes Wochenende, so jedes Wochenende und wo treffen wir uns am Freitag und so und wo ist Vorglühen und so. Und irgendwann sagt man, ja, okay, so auf dem Sofa ist auch ganz schön, samstags Netflix gucken oder Pizza bestellen oder so. Klar,
Genau,
das, ja.
aber du brauchst diese Erfahrung. Also es bringt nichts, wenn dir jemand sagt, so, hey, brauchst du nicht und du
Nee,
wirst
nee.
schon sehen, in ein paar Jahren ist alles langweilig und so, oder wirst schon sehen, das ist eh immer das Gleiche. So, nein, ich muss die Erfahrung selber machen. Ich muss schon die Orte selbst gesehen haben. Und das ist auch das, was ich so schade finde für die Generation jetzt momentan, denen einfach gerade Jahre abgehen, wo sie nicht reisen können oder wo sie nicht irgendwie sich frei bewegen können und so oder wo es einfach viel schwerer ist. Und das finde ich, das ist schade. Das ist einfach schade, finde ich.
Ja, aber also vielleicht nicht, also nicht für die Generation, die jetzt vielleicht was verpasst, also verpassen nicht im Sinne von verpassen, sondern dass sie es nicht können, sondern, also ich merke bei mir halt einfach so eine Rückbesinnung auch vielleicht, ne, dieses, das Konsumieren und so, also Reisen kann man ja auch konsumieren, also mal fürs Wochenende irgendwo
Ja.
hinfliegen oder so, dass das einfach, also man denkt jetzt über andere Sachen einfach anders nach und ich glaube, dass unsere Generation vielleicht ja noch die ist, die, wie du schon sagst, diese Selbstverwirklichung und Gas geben und machen und reisen. Ich glaube aber fast die neue Generation, also hört sich total schrecklich an, wie vom Opa erzählt vom Krieg oder so, ne? Aber ich glaube, dass viele auch demnächst einfach sagen werden, nee, ich will gar nicht fliegen oder ich will
Ja.
gar nicht reisen, sondern ich will einfach nachhaltiger leben. Ich muss nicht mehr alles machen. Also ich glaube, das gibt es auch so, dass es so ein bisschen auch in die andere Richtung geht. Aber es ist spannend, weil ich glaube, diese Zeit, die jetzt hoffentlich bald hinter uns liegt, also ein paar Sachen einfach neu geeicht hat, ne? Also Leute neu geeicht hat auf gute, manche auch auf negative Art und Weise. Aber jeder hat, glaube ich, für sich so ein bisschen nochmal so Zeit zum Nachdenken gehabt.
Auf jeden Fall.
Ne?
Ja.
Und wie man so Sachen angeht. Und ich meine, du hast jetzt den Gleitschirmtrend angesprochen. Und weil du den ja jetzt schon erfolgreich geritten bist und geflogen bist, hast du gleich den nächsten Trend aufgegriffen, oder?
Ja.
Weiter geht's immer dem neuesten Trend hinterher.
Ja, genau. Ich schaue immer, was bei Google ganz oben gerankt wird und das mache ich dann.
Genau.
Nein. Nee,
Und jetzt hast du ein
nee.
Gravelbike.
Genau, jetzt habe ich ein Gravelbike. Oh Gott. Ja, ich habe Fahrradfahren immer gehasst, aber wahrscheinlich, weil ich auch eine falsche Vorstellung davon hatte, weil für mich war Fahrradfahren immer bergauf und brutal anstrengend und ich quäle mich nicht gerne. Also ich bin nicht so gut im. Also ich fand auch irgendwie so Joggen gehen oder so, das finde ich so anstrengend. Ich meine, Klettern ist nicht. Also ist natürlich irgendwo. Ist natürlich total physisch anstrengend, aber das merkt man nicht so sehr, weil es geht um dieses Erlebnis. Oder man ist irgendwie anderweitig beschäftigt. Und das ist auch so das, was ich bemerkenswert finde bei Triathleten oder so, bei denen, also ich kenne mich nicht aus, I don't know, aber meine Interpretation ist irgendwie, da geht es einfach nur um sich challengen, sich quälen und da fehlen mir als Bergmensch so ein bisschen diese Erlebnisse. Also so dieser Sonnenaufgang oder so dieses, so, ja, so gerade zum Sonnenaufgang irgendwie am Gipfel zu stehen oder dann irgendwie nach Stunden dann oben über den Gipfel drüber zu schauen und ins nächste Tal und diese tiefen Erlebnisse und aus diese Landschaftserlebnisse auch. Ich meine, okay, ein Triathlet kann das, I don't know, ich weiß es nicht, kenne mich nicht aus, aber also ich wollte mich, ich bin nicht so gut im Quälen, ich bin aber ziemlich gut im Durchhalten und im lang irgendwas machen. Und ja, jetzt habe ich mir das Kreuzband gerissen vor einem Dreivierteljahr, also Ende letzten Jahres. Und dann war ich erstmal außer Gefecht gesetzt und dann war das Bergsteigen auch nicht mehr so wichtig. Und dann hat sich das jetzt ganz zufällig ergeben, dass ich plötzlich Zeit hatte, genau in der einen Woche, wo das Wetter so brutal gut war, jetzt vor ein paar Wochen mal. Und das war der Jahrestag von dem Absturz von meiner Bergpartnerin, die ist vor einem Jahr vor meinen Augen beim Bergsteigen in den Tod gestürzt. Und das war genau diese Woche, wo ich frei hatte. Und ich hatte da eigentlich was anderes geplant, das hat sich dann nicht ergeben. Und dann war ich irgendwie so, keine Ahnung, mein Mann ist irgendwie eh schon verräumt gewesen. Ich wollte das mit einer anderen Freundin machen, die war dann verhindert. Was mache ich? Ja, dann fahre ich jetzt mit dem Fahrrad nach Grindelwald, also an den Ort, wo es passiert ist. Und ich hatte irgendwie so diesen Plan schon länger und hatte mir lustigerweise auch diese Taschen dafür schon irgendwie besorgt. Also ich hatte halt irgendwie erst Satteltaschen von meinem Bruder ausgeliehen und so. Und ja, dann bin ich einfach losgefahren. Und das war natürlich total spannend, weil ich hatte ja keine Ahnung, wie das funktioniert und wie weit man da kommt und wie das ist. Und ich weiß nicht, ich habe gerade noch irgendwie halt eine Radhose irgendwie noch angezogen, clevererweise und so. Und hatte halt ja, Handschuhe, also Radhandschuhe, weil ich damals noch mit dem Mountainbike unterwegs war. Und ja, es hat auf jeden Fall mega gut Spaß gemacht. Es war eine super schöne Erfahrung. Das Wetter war mega gut. Ich hatte immer Rückenwind. Das lief alles einfach ganz, ganz toll. Und da habe ich dann ein bisschen Feuer gefangen, genau. Und dadurch, dass ich halt einfach durch den Absturz eben von der Lena, das war schon klar, dass ich mit dem Bergsteigen momentan einfach nicht mehr so viel anfangen kann. Ich fürchte mich einfach noch viel mehr. Und ja, Fliegen ist cool, aber Fliegen geht halt irgendwie auch nicht immer. Das Wetter ist einfach. Also der Wind ist halt ganz wichtig und ja, und dann war irgendwie so das Fahrradfahren so plötzlich im Kopf und ich bin da halt leider etwas radikal, weil wenn ich dann irgendwie so eine Idee habe, dann muss ich die auch irgendwie gleich umsetzen und dann habe ich halt irgendwie gemeint, ich brauche jetzt ein Gravelbike. Genau, habe ich mir ein Gravelbike gekauft und bin jetzt letzte Woche gleich mal mit dem, also ich habe ein paar Probetouren schon noch gemacht und das war auch gut, weil es ging natürlich auch gleich was kaputt. Aber ja, dann bin ich mit dem einmal so, ja, eine kleinere Runde durch die Alpen gefahren und ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Also das ist aber halt auch das, was ich vorher gesagt habe. Man muss halt selber Erfahrungen machen und ich kenne so ein bisschen Planung und ich habe die Ausrüstung natürlich auch vom Trekken, weil ich halt einfach eigentlich vom Trekking komme. Das heißt, ich hatte schon ein leichtes Zelt und natürlich die dünne Isomatte und so. Also ich war da natürlich privilegiert ausgestattet auch. Ja, und dann hatte ich natürlich jetzt mir natürlich auch nicht das ganz schlechte Fahrrad wahrscheinlich gekauft. Also es ist irgendwie so ein bisschen eklig. Also ich habe, das ist so, ja, ich kann mir das halt leisten. Also ich habe das alles selber gezahlt. Ich habe auch die Taschen und alles selber gezahlt. Ich habe das nicht angefragt. Aber es ist natürlich schon irgendwie, ja, ich habe mir das halt einfach gekauft. Aber das ist natürlich, also ich bin dankbar dafür, dass ich das machen kann. Ich bin dankbar dafür, dass ich die Zeit habe, sowas einfach zu machen. Aber ich weiß natürlich, dass es das irgendwie anderen Leuten gegenüber irgendwo auch, ich weiß nicht, mir ist es ein bisschen unangenehm. Aber ich habe es gemacht und es war total cool und ich will auf jeden Fall, ich würde gerne mal noch ein bisschen länger unterwegs sein.
Jetzt hast du die Nadel auf jeden Fall im Arm, wie man so schön sagt.
Ja.
Aber ich kenne das genauso. Und ich finde, das so geil bei dem Fahrradthema ist, das kann man ja von bis machen. Ne? Du kannst das mit dem 30 € Hollandrad machen und irgendwelchen alten, schröggeligen Radtaschen von deinen Eltern. Das ist sicherlich ein Erlebnis. Wahrscheinlich noch ein viel krasseres Erlebnis, damit eine Tour zu machen, als mit dem 5.000 € Carbonhobel.
So teuer war es nicht.
Na, ich weiß ja, ich wollte es einfach nur so mal diesen Vergleich ein bisschen größer machen. Aber es ist im Grunde auch wie bei einer Trekkingtour, also das, was du daraus machst. Also ich kenne das von mir auch, wenn ich so ein Hobby anfange, sei es einen Podcast zu machen, auch das Gravelbike-Thema kann ich fürchterlich. Also das Fahrrad stand hier, dann fehlten Pedale, dann brauchst du Pedale, dann brauchst du Schuhe, dann brauchst du, oh, und ich brauche einen neuen Helm und ich brauche neue Handschuhe und oh, der Lenker, ich brauche einen mit mehr Flair, damit irgendwie die Taschen vorne, die Lenkerrolle mehr dran passt. Und also es ist unfassbar. Oh, die Isomatte könnte ich noch 20 Gramm weniger und einen Titantopf, damit das besser in die Arschrakete passt und so. Bin ich auch voll drin. Also ist schrecklich. Also hier sind 10.000 Kisten mit irgendwelchen Sachen und jetzt sind noch mal so 20 dazugekommen. Da steht überall Bikepacking drauf. Kenne ich und kann ich total nachvollziehen, finde es aber auch total geil, sich da so all in reinzustürzen irgendwie so. Und das macht ja auch Bock, sich damit zu beschäftigen. Man lernt neue Blogs kennen und stöbert da durch, wie machen die das, krass. Und das ist ja auch total toll, so da reinzugehen, so mit Vollgas, also so Arschbombe in
Ja,
das Thema.
was ich halt daran so genieße, ist, man kennt sich irgendwie aus, aber irgendwie auch nicht. Also ich meine, wenn man vom Trekking kommt, dann kennt man sich zu einem guten Teil aus. Es ist nicht so wie mit dem Gleitschirmfliegen, wo du keinen Plan hast oder du total abhängig bist von Leuten, die dir irgendwelche Sachen empfehlen müssen. Und beim Trekking ist es ja so, also ich meine, Bikepacking ist nichts anderes als Trekking. Du kommst halt noch mit, brauchst halt noch ein Fahrrad und musst irgendwie das neu packen, verpacken. Aber dann ist es natürlich auch wieder cool, weil ich meine, meine Trekking-Ausrüstung, die ist schon modern, aber dann, ja genau, wie du sagst, man bräuchte dann vielleicht einen kleineren Topf, weil der passt dann besser unten an die Rahmentasche rein und so. Und Man profitiert von all den Erfahrungen, die man früher gemacht hat, aber hat trotzdem ein neues Thema und kann was Neues entdecken. Das finde ich eigentlich schon, das macht mir total Laune.
Ja, und was halt geil ist beim Fahrradfahren oder so, ich meine erste lange Tour war, das ist im alten Jahrtausend gewesen mit 16, wo wir 6 Wochen halt durch Skandinavien gefahren sind und ich habe damals schon gemerkt einfach, wie groß oder wie viel größer der Radius auch ist, den man so erkunden kann. Man kommt echt rasend schnell voran. Aber was nach wie vor ein Riesenthema ist, das haben wir jetzt auch erlebt, als wir jetzt 2-mal eine Woche durch Deutschland gefahren sind, einfach die Erlebnisdichte ist so krass. Du sitzt abends teilweise so beim Abendessen oder beim Bier und der Tag war wie so ein Super Mario-Spiel, ne?
Total.
Also du kannst es überhaupt nicht verarbeiten, also du kannst am dritten Tag überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wo war denn das jetzt noch, wo waren dieses schöne, also das finde ich total krass, diese unfassbare Ereignisdichte so beim Fahrradfahren. Also du rast ja so wie so durch so ein Videospiel.
Ja, absolut, absolut. Also gerade wenn man eben auch weit kommt, also es ist mir bei meiner ersten Tour besonders aufgefallen, da bin ich an einem Tag vom Zürichsee, also Rapperswil, bis nach quasi Thun gefahren. Das ist schon jetzt ein gutes Stück. Da verändert sich die Landschaft einfach massiv. Man fährt durch geile Städte durch Cham, durch Luzern und auch all die kleinen Dörfer. Und wie du sagst, man verwechselt so irgendwann so, wo was war, wo hat man eigentlich sein erstes Frühstück gehabt, wo war das zweite, wo war das dritte, wo habe ich eigentlich. Also, und das ist definitiv cool, ja. Ja, auf jeden Fall. Auch so die Vorstellung, dass du einfach relativ problemlos nach Rom radeln könntest oder nach Wien oder ich könnte theoretisch wahrscheinlich in einem Tag an Chiemsee fahren oder so. Das sind plötzlich Relationen, die sind zu Fuß natürlich nicht möglich.
Ja, aber fang das nicht an. Also, wenn du dann anfängst, diese langen Distanzen zu machen, ich sehe das immer bei Bike to Global, wenn der Martin dann irgendwie von Hamburg nach Leipzig über Nacht mal fährt, um die Verwandtschaft zu besuchen mit seinem Bike. Also, ich weiß ja nicht, aber nee, also, es ist schon cool und es ist eine neue Dimension. Und was ich auch toll finde beim Radfahren, man kann aber auch einfach mal rechts ranfahren im Café, einfach da sitzen, sich einen leckeren Kaffee holen, Spaghetti-Eis essen oder ganz viele so kleinere Perlen finden, indem man einfach mal einen Weg reinfährt, den kennt man ja einfach gar nicht. Und mit dem Fahrrad ist einfach Verfahren nie das Thema. Also beim Wandern, wenn du da 3 Kilometer umsonst läufst, kann das schon hart werden am Ende des Tages. Aber beim Fahrradfahren
Ja,
hast du.
wobei, ich bin jetzt auf meiner Tour, bin ich falsch abgebogen und stand ungefähr 400 Höhenmeter tiefer, als ich hätte sein
Ja.
sollen, weil ich natürlich das sausen lassen habe. Aber du hast recht, ja klar, ja voll. Und auch so, natürlich, genau, du musst es dir halt nicht geben, du musst nicht so durchsausen, sondern du kannst es halt auch total langsam angehen lassen und kurze Distanzen und so. Aber wenn es nötig ist, kannst du weit kommen und das ist
Genau.
irgendwie cool. Oder du kannst langweiligere Passagen kannst du gut überbrücken und musst nicht irgendwie trotzdem den Tag durchlaufen und
Ja,
so.
genau, das stimmt. Und ja, das ist schon cool. Ich glaube, man merkt schon so, bei dir hat sich da so ein, weiß nicht, Wandel will ich gar nicht sagen, aber so du, ich glaube, du suchst ja schon so deinen Platz draußen, ne? Und das ändert sich ja gerade massiv, oder? So von den Bergen, also von dem Vertikalen eher in dieses Spaß haben, Freude auch mehr haben, oder?
Ja, das ist natürlich auch, das ist total tiefgreifend, weil wenn ich jetzt wirklich die Entscheidung treffe, ich möchte jetzt irgendwie vorerst nicht mehr so sehr, also ich möchte nicht mehr klettern, ich möchte nicht mehr bergsteigen, das entzieht allem die Grundlage. Also nicht nur meiner Freizeitplanung, wie ich sie bisher gemacht habe, sondern auch meiner Beziehung, meinem Job, all den Kooperationen, die ich habe. Wenn ich jetzt meinen Bergsportausrüstern kommen und sage, hier Leute, ich gehe jetzt nicht mehr klettern, ich gehe jetzt Fahrrad fahren, dann sagen die ja, okay, viel Spaß, aber wir können dir dafür keine Ausrüstung. Also das ist nicht unsere Zielgruppe oder war, keine Ahnung. Von dem her ist es schon, das beschäftigt mich natürlich auch. Es ist ja auch, ich meine, jetzt kann ich das, also es spielt natürlich keine Rolle, ob ich das jetzt meinen Lesern zumuten kann oder nicht. Das ist mir am Ende natürlich völlig wurscht. Ich meine, ich glaube auch, dass viele Leser mir jetzt nicht wegen dem Klettersport folgen, sondern wegen mir als Person. Aber es ist schon, das ist schon ein Gedanke, den ich mir mache. So, also ich meine, für meine Beziehung ist es kein Problem, weil der Michi hat immer gesagt, es ist ihm egal, ob ich klettere oder nicht. Es war ja absehbar, dass das, oder das ist einfach total wahrscheinlich, dass einer von beiden irgendwann nicht mehr klettert, weil er vielleicht verletzungsbedingt ausfällt oder weil er eben wie ich jetzt irgendwie ein sehr, sehr schlechtes Erlebnis hat. Und damit dann irgendwie erstmal aufhört. Das heißt auch nicht, dass ich nie wieder Bergsteigen gehe oder dass ich nie wieder klettere. Es kann auch gut sein, dass ich wieder Lust habe. Ich meine, ich bin manchmal noch in der Halle und manchmal macht es total Spaß, manchmal nicht. Ja, aber es ist eine Veränderung und ich, hey, keine Ahnung. Ich meine, vielleicht ist es auch einfach mein Alter. Also ich bin jetzt 32, glaube ich. Und ich habe aber halt die letzten 10 Jahre oder so halt einfach total exzessiv diesen einen Sport und diesen Job halt ausgeführt. Und ja, jetzt ist vielleicht Zeit für was Neues und das ist ja auch total cool. Also ich meine, das ist ja, ich bin total Fan von Neuem und das, ja, mal schauen, wohin es geht, keine Ahnung.
Ja, das kann ich nachvollziehen. So neue Sachen dann zu entdecken für sich oder alte wieder zu entdecken, das macht ja auch Spaß. Fußball finde ich auch ganz gut, ist ein toller Sport. Mal gucken, wann das
Ja,
dann bei dir.
da bin ich schlecht, glaube ich. Ich
Ach.
bin relativ schlecht in Koordination.
Nee,
Also was ich noch anfangen würde, wäre wahrscheinlich Rudern.
Rudern, ja.
Ja, aber das ist natürlich dann so, das ist dann das Ende meines Blogs wahrscheinlich, weil ich glaube, das ist dann so was, wo man wirklich gar nicht mehr drüber. Also das wäre einer Rudern, also jetzt nicht Kajaken, sondern wirklich richtig auf Speed einfach
Ach so,
rudern.
ja.
Das ist dann. Ja, also ich meine, Gleitschirmfliegen ist schon ein ziemlicher Killer für so Content-Produktion, was jetzt
Ja.
Blogartikel angeht, weil es ist, ja, es ist
Schon
jetzt nicht
nischig.
besonders spannend. Genau, ja, also wenn ich irgendwann noch vollends aufs Rudern umsteige, dann
Dann
mache
sag
ich meinen Blog
Bescheid.
zu.
Aber
Ja,
vorher kommst du
genau.
vorbei. Ich war nämlich letzte Woche beim Packrafting Store hier in Dresden
Oh,
und habe mir da was bestellt.
Ah
Das ist
ja.
ungefähr genauso das Thema wie letztes Jahr Gravelbike. So ein Packraft ist auch ganz schön, da kann man auch Sachen machen. Vielleicht kommt demnächst noch Angeln dazu, ich weiß es nicht. Aber ich bin ja auch immer offen für Neues und ich freue mich da auch immer so all in da reinzugehen und zu, ja, mich damit zu beschäftigen. Und was mir aber bei all diesen Sachen wichtig ist, das ist vielleicht so ein bisschen, ich hatte nie dieses Ultra höher, schneller, weiter, dieses Extreme. Der meistgewandertste, der schnellste, der, also es entspricht einfach überhaupt nicht meinem Naturell. Dazu sitze ich einfach viel zu gerne vorm Zelt und trinke einen Kaffee.
Ja.
Ich schleppe lieber ein Kilo Kaffee durch die Gegend als was alles andere. Und das hat, musste ich aber auch erstmal so begreifen, dass ich wahrscheinlich nie zum Südpol gehen werde oder solche Sachen mache. Aber es ist mir auch gar nicht wichtig. Sondern mir ist einfach wichtig, dass ich vorm Zelt hocke, irgendwo im Fjell oder wo auch immer. Mit meiner Freundin zusammen oder mit einer netten Gruppe und einfach dieses Genießen, dieses einfach Dasitzen, also das ist für mich das Allergrößte, einfach diese Freude haben, Stille, vielleicht auch diese innere Einkehr und also dieses, wie sehr ich das vermisse, das merke ich erst in so Zeiten, wo ich überhaupt nicht da hoch kann. Also ich wohne hier in der sächsischen Schweiz, ist vor der Haustür und so, ist alles toll, aber es ist nicht dasselbe, als im Fjell zu sitzen und meinen Kaffee zu schlürfen und dieses Freude zu haben, ist eigentlich für mich das, also das ist mein Platz draußen, den ich da für mich so gefunden habe.
Ich weiß, was du meinst. Das ist, mir ist das jetzt auch wieder bewusst geworden bei der Tour jetzt. Also ich muss zugeben, ich wollte diese Tour, ich wollte es mir etwas geben. Einfach weil ich mal sehen wollte, wie weit ich so komme, wenn ich einfach mal radel. Aber da habe ich schon, also ich war eine Nacht an einem Pass, was unheimlich schön war. Das ist ein sehr einsamer Pass und es war auch so spät, dass dann keine Autos mehr waren. Aber ich war noch rechtzeitig, dass ich ungefähr eine Stunde hatte, bevor die Sonne weg war. Und so dieser Moment, wenn du ankommst und dann noch ganz kurz dich wäschst, aber das Zelt noch nicht aufbaust, weil du weißt, das kannst du auch noch machen, wenn die Sonne dann weg ist und dann einfach nur da sitzt und ja, einfach nur guckst. Also es war, ja, ich muss zugeben, ich habe 3 Fotos gemacht, Selfies von mir. Also ich habe einen gewissen Aufwand betrieben, aber danach war dann einfach so, okay, und jetzt, ich wollte diesen Moment festhalten. Aber jetzt sitze ich einfach da. Ich sage das, weil ich sehe das halt total oft, auch bei mir früher, dass man dann irgendwie so Sonnenauf- oder Sonnenuntergänge hat, wo dann die Leute immer sagen so, oh, das war ja so romantisch und so. Und du weißt aber ganz genau, dass die einfach wie verrückt rumgesprungen sind, um halt dieses eine Foto zu machen. Und das habe ich, meine Tour jetzt, die war jetzt nicht irgendwie groß zum Vermarkten. Das war einfach nur mein eigenes kleines Projekt. Und deswegen eben einfach nur mal da zu sitzen und zu wissen, dass du genau hier bleiben darfst und nachher dein Zelt aufschlägst und dann was isst und dann noch einen Kaffee trinkst oder so und dann ins Bett gehst. Das ist eigentlich der geilste, das war definitiv der geilste Moment des Tages, auf jeden Fall. Und das ist halt total oft so, finde ich.
Ja, also es geht mir auch so, wenn ich gefragt werde, was der schönste Moment auf Tour am Tag ist, ist genau der Moment zu entscheiden, hier baue ich das Lager auf, hier ist schön, sich umziehen, frisch machen, den Kocher anwerfen, dann hört man dieses schöne Geräusch von der Bialetti und dieser Geruch im Zelt, und dann hat man sich in den Schlafsack gemuckelt, oder man sitzt dann draußen noch im fantastischen Herbstfjell in tausend bunten Farben, die Sonne geht so ganz warm über dem nächsten Bergmassiv unter, und man sitzt einfach da und man könnte einfach nicht glücklicher sein. Das ist, also da kriege ich eine Gänsehaut, da kommen mir fast die Tränen vor Rührung. Das ist einfach der Moment, den ich am meisten genieße am Tag. Einfach abends da an dem scheiß Stein hocken, einen Kaffee trinken und einfach blöd durch die Gegend zu schauen. Das ist das
Genau.
Allergrößte. Also jetzt nicht abends zu sagen, oh, heute haben wir 30 Kilometer und morgen nochmal 30 und morgen früh um 5 Uhr aufstehen, los geht's. Das ist total egal. Nichts könnte weiter sein in diesen Momenten, weiter weg sein als der Alltag, als Leistungsgedanke, als morgen. Einfach das Hier und Jetzt da sein, und das ist ja, das ist schön, dass auch du vielleicht irgendwann so den Platz für dich findest draußen. Mal gucken, was so kommt noch.
Also ich meine, diesen Platz, also ich meine, ich komme vom Trekking, also ich kenne, ich meine, ich habe auch viele Wochen schon in Skandinavien verbracht, von dem her, ich kann sehr gut genießen. Und es ist auch nicht so, dass die Leistung für mich eine Rolle spielt, bis auf diese Tour jetzt, da wollte ich es einfach wissen, das stimmt. Aber ja, einfach so dieses Hinsitzen und Genießen, das ist ja auch das, was du beim Bergsport eigentlich nicht hast, weil gerade wenn es dann wirklich alpin wird, da geht es einfach darum, dass du hochkommst, dass du relativ effizient bist. Da kannst du dich nicht einfach mal noch eine halbe Stunde irgendwie an den Einstieg setzen und dann schauen wir erst mal, sondern es geht darum, dass du schnell hochkommst, vernünftig schnell und aber vor allem auch wieder runter. Und der schönste Moment beim Bergsteigen ist nicht der Gipfel, sondern wie du sagst, der Moment, wenn man ankommt unten und quasi die Schuhe auszieht, weil dann ist es rum, dann lief alles gut, dann bist du zurück, dann bist du in Sicherheit. Und ja, das ist ein ähnlicher Moment, wie wenn man nach einem Tag im Fjell einfach sagt, so, wow, das ist der Happy Place hier und genau hier werde ich jetzt mein Zelt aufstellen. Und wie gut, dass keine Mücken da sind.
Ja. Aber das ist ganz interessant. Ich habe mir deinen Blog mal angeguckt, und ich weiß ja, dass, also du hast ja mal eine lange Tour in Skandinavien gemacht. Das war, glaube ich, 2014, irgendwie 8 Wochen oder so, oder 12 Wochen wart ihr unterwegs.
Ja.
Und da habt ihr auch so längere, oder was heißt längere, so kleinere Trekkingtouren gemacht. Ich glaube, Jotunheim wart ihr und
Dovrefjell waren wir
Dovrefjell
noch,
und so.
genau, ja.
Und ich muss sagen, die Berichte dazu waren relativ kurz bei dir im Blog. Und so, ja, also so der Tenor war, ja, schön, aber es passiert ja nicht viel. So, ne? Würdest du das jetzt genauso wieder erleben, wenn du da an diese Touren zurückdenkst? Würdest du jetzt das genauso reflektieren, wie du es damals erlebt hast? So, ja, schön, lieblich, aber ich gucke lieber irgendwie auf Berge. Ich möchte einfach nicht, also ich möchte einfach mehr erleben.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich habe jetzt vorher, als ich gesagt, also ich habe eher auf die Zeit angespielt, als ich da als Tourguide war. Da war ich in einem anderen, da war ich in Schweden, wo die Landschaft sich schneller wechselt. Und ich bin schon jemand, also ich finde Abwechslung schon gut, deswegen gefällt es mir ja auch so in den Bergen unterwegs zu sein, weil da verändert sich die Perspektive einfach total oft. Und ich erinnere mich, dass ich glaube, speziell das Dovrefjell fand ich nicht so abwechslungsreich. Also natürlich ist es morgens anders als abends, aber es ist jetzt nicht so, wie du jetzt gerade eben gesagt hast mit dem Super Mario, es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie ständig um irgendwelche Ecken kommst und alles ist wieder ganz neu. Das ist da einfach nicht. Und ich glaube, das würde ich heute auch nicht anders empfinden. Ich habe ein gewisses Interesse da mal vielleicht mit dem Fahrrad mal nochmal hin. Aber ich glaube, es gibt andere Ecken, die mich mehr interessieren. Also ich mag einfach auch den Blick von oben. Ich meine, ja, okay, Jotunheim hast natürlich auch mal den Blick von oben und so, aber nee, das hat sich nicht so sehr geändert. Nee.
Ja, spannend. Also kann ich aber total nachvollziehen, was du sagst. Zum einen, gerade wenn du so abwechslungsreiche Landschaft magst, ist es natürlich was anderes, durch ein Fjellgebiet zu streifen, 2 Wochen lang, es ändert sich eigentlich im Grunde nur die Perspektive auf das Hauptmassiv oder so. Das ist ja schon was anderes, und das muss man auch total mögen, das kann ich total nachvollziehen. Aber es hat mich jetzt einfach so interessiert, weil ja generell so dein Anspruch ans Draußensein sich ein bisschen gewandelt hat, so, und da hat mich einfach interessiert, wie du so vielleicht so Situationen von früher jetzt sehen würdest. Aber gerade so auf die Berge bezogen, hat sich das ja quasi geändert. Du magst immer noch die Aussichten und so, aber nicht mehr so den krassen Weg hoch. So,
Genau.
ne?
Ja.
Genau. Und
Ja. Also ich denke auch, dass, ich meine, wenn jetzt irgendwie, wenn da jetzt, was weiß ich, wenn man von Nord nach Süd oder Süd nach Nord durch Skandinavien fährt, dass da dann irgendwie einige Tage hintereinander sich die Landschaft nicht ändert, dann ist es einfach Teil des Weges. Dann geht es darum, dass du irgendwann da ankommst. Aber jetzt nur in eine Landschaft zu fahren, wo sich nicht so viel verändert, würde ich, glaube ich, jetzt was anderes machen.
Ja, also ankommen ist ja immer das Thema, ne? Irgendwann mal ankommen, bei sich ankommen. Ich glaube, du bist noch lange nicht angekommen, oder? Du bist noch viel unterwegs.
Kommt darauf an, wie philosophisch die Frage meinst. Ich bin mir sicher, dass ich noch viel unterwegs sein werde, physisch. Aber natürlich ist man mental oder von der psychischen Entwicklung jetzt nie angekommen. Aber ich merke schon eine sehr große Zufriedenheit, eine große Dankbarkeit für das alles, was ich erleben durfte. Eine gewisse Sättigkeit, dass ich das jetzt auch nicht mehr brauche. Und dieser gestillte Hunger, das ist schon ein extrem gutes Gefühl. Und das genieße ich sehr. Und es macht mich total gelassen. Und das ist auch, ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß nicht, in welche Richtung es geht. Mag sein, dass ich total ins Backpacking gehe. Mag sein, dass ich total ins Podcasten gehe und irgendwann gar nicht mehr. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber momentan habe ich eine sehr, sehr große Zufriedenheit und gestillten Hunger in mir.
Das hört sich total schön an. Also das ist ja vielleicht auch ein schönes Schlusswort zu sagen, dass man zufrieden mit sich gerade jetzt ist in dem Moment und schon so viel erlebt hat und darauf zurückblickt mit einer Gelassenheit, mit einer Zufriedenheit. Und das kann ja auch nicht jeder von sich behaupten und das finde ich schön zu hören. Also kann ich nur sagen, Chapeau und Gratulation. Das schafft nicht jeder, so reflektiert mit manchen Situationen auch umzugehen. Du war ja auch nicht immer alles total easy und einfach und auch mitunter tragisch. Du hast es gerade schon kurz angeschnitten, aber auch mit vielen, vielen tollen Momenten, die man einfach so in sich trägt. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man gewisse Momente einfach nur in sich trägt und nicht auf das Bild guckt, sondern ja, in sich trägt und das einfach sich öfters mal wieder hervorkramt, das Foto oder das Bild, wo man da irgendwo war oder was geschafft hat. Und ja, zufrieden mit sich zu sein, das ist schon ein großer Schritt nach vorne. Das
Ja.
ist auf jeden Fall ein Ziel, das man erreichen sollte, irgendwann, glaube ich. Ja, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Finde ich total klasse, dass wir nach all den Jahren über so viel auch reden können und sicherlich auch noch viel mehr Anekdoten und was weiß ich nicht alles auspacken können irgendwann mal. Vielleicht machen wir das mal, gehen wir mal zusammen Bikepacken oder so, ich weiß es nicht. Oder
Gerne.
fahren mal den Stöcke-Prüfen von Trondheim nach Oslo zusammen oder so, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Zum guten Schluss würde ich dir noch eine Frage stellen. Das frage ich jeden meiner Gäste im Podcast und zwar: Wo würdest du jetzt gerne einen Löffel Butter essen? Wo wärst du jetzt gerne gerade?
Der erste Moment, an den ich denke, ist an dem Pass, den ich gerade eben beschrieben habe, auf meiner letzten Bikepacking-Tour. Das war am Albula-Pass. Das war schon sehr, sehr, sehr magisch. Das ist eigentlich auch wirklich so ein richtiger Happy Place gewesen. Genau da würde ich gerne jetzt wieder sein, bei schönem Wetter.
Ja, sehr gut. Dann werde ich mir das gleich mal auf Instagram angucken, das Foto von dir an
Ja.
dem Platz. Und dann werden wir da gleich mal zusammen einen Kaffee trinken in Gedanken. Und dann werde ich mir das auch mal reinziehen. Ja, vielen Dank für deine Zeit, Erika.
Sehr, sehr gerne.
Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Wie gesagt, Packrafting wäre auch noch so ein schönes Thema. Skandinavische Skitouren mit Pulka. Also alles Themen, wo man sich an Ausrüstung wirklich voll reinstürzen kann.
Gott. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht bleibe ich jetzt erstmal beim Fahrradfahren.
Das ist auch gut.
Ja,
Da ist auch
mal
immer guter
schauen.
Kaffee am Start, genau.
Ja, genau.
Alles klar, super. Vielen lieben Dank.
Danke dir.
Bis bald mal.
Ciao.
Tschüss. Jetzt kommt der.